ARD Sounds.
Energie aus Flüssen, was Flusswasserwärmepumpen bringen.
PMDS, wenn die Tage vor der Periode kaum ertragbar sind.
Und geheimnisvoller Termin beim DFB, wird heute der neue Fußball-Bundestrainer vorgestellt?
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen am Freitag, 24. Juli, und ich freue mich besonders, weil neben mir ist Annika Witzel endlich mal wieder mit dabei.
Guten Morgen, ich bin's. Hallo zusammen. Wenn ich an Wasser aus dem Rhein denke, der hier um die Ecke vorbeifließt, dann denke ich an Schiffe, an Fische, an zu niedrige Pegelstände häufig, aber nicht unbedingt an Wärme. Aber genau dafür soll dieses Rheinwasser bald genutzt werden. Zum Heizen nämlich. Es entsteht gerade eine der größten Flusswasserwärmepumpen Europas bei mir am Rheinufer. Und gestern wurde der Grundstein dafür gelegt und da ist sogar Wirtschaftsministerin Reiche extra fürs Foto hingefahren.
Natürlich. Also ich verstehe zwar nichts von der Technik einer Wärmepumpe, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die in 2 Jahren in Betrieb gehen soll und dann soll sie 50.000 Haushalte in Köln mit Wärme versorgen und das Ganze dann auch CO2-neutral, und das klingt ja schon mal erstmal super.
Voll.
Aber jetzt gucken wir uns dann auch nochmal die Technik dahinter an, damit ich sie besser verstehe und ihr vielleicht auch.
Also von Anfang an klingt es für mich komisch, wenn ein durchschnittlich 10 Grad kalter Rhein irgendeine Wohnung aufheizen soll. Man könnte jetzt denken, tja, wir Kölnerinnen und Kölner, wir sind halt hart im Nehmen. Aber dank der Technik wird es schon schön warm. Also da hätte sogar eine Wassertemperatur von 5 Grad gereicht.
Das Wasser wird nämlich aus dem Rhein genommen, es wird dann erstmal gefiltert, dann in die Wärmepumpe geleitet. Und da drin passiert jetzt die Magie.
Im Prinzip kann man sagen, die Technologie funktioniert wie ein umgekehrter Kühlschrank. Wie funktioniert ein Kühlschrank? Also ein Kühlschrank entzieht seinem Innern ja auch Wärme und gibt die nach außen ab. Und die Wärmepumpe macht das genau andersrum. Also die nimmt Wärme von außen, in dem Fall vom Rheinwasser. Dann wird diese Wärme weiter aufgeheizt und kann über Fernwärmeleitungen unsere Wohnzimmer heizen im besten Fall. Und das Wasser aus dem Rhein wird danach zurück in den Fluss geleitet und ist dann jetzt 2 bis 4 Grad kühler als vorher. Tada, das war's schon.
Ja. Habe ich verstanden, sehr gut erklärt. Es ist auch schon cool, da hätte ich schon gerne das Patent für, muss ich sagen. Aber jedenfalls ist Köln nicht die erste Stadt, die sowas macht. Nur die Dimension, die ist jetzt neu in Europa. Mannheim hat aber auch so eine Flusswärmepumpe. Da werden 3.500 Haushalte geheizt, also deutlich weniger als in Köln. Aber Mannheim will seine Pumpe noch weiter ausbauen. Und seit ein paar Wochen läuft auch in Gießen in Hessen eine Flusswärmepumpe. Die ist so ähnlich groß wie die in Mannheim. Es könnte jetzt aber nicht unbedingt mein kleiner Flussleine hier in Hannover als Wärmequelle genutzt werden.
Leider nicht. Nee, da muss nämlich vor allen Dingen genug und schnell genug Wasser fließen, weil die Wärmepumpe ja kälteres Wasser abgibt und der Fluss darf sich insgesamt nicht abkühlen, der darf nicht zu kalt werden. Und das wäre nämlich nicht so toll für die Umwelt. Aber bei einem großen Fluss wie dem Rhein macht das jetzt nur wenig aus und dann funktioniert das. Und dann wäre es auch noch gut, wenn die Flusswärmepumpe mit einem Kraftwerk gekoppelt werden kann, das da schon länger existiert, damit eben nicht alles neu gebaut werden muss. Das ist nämlich so mit rund 280 Millionen Euro schon teuer genug in Köln. Bund und EU geben aber immerhin ein bisschen Geld dazu.
Ja, und es lohnt sich auch, die Pumpen zu bauen. Also Wissenschaftler der Technischen Uni in Braunschweig sehen da großes Potenzial. Die haben das mal getestet. Von 80 Großstädten könnten mehr als die Hälfte ihren kompletten Raumwärmebedarf über Flusswärmepumpen decken. Das bedeutet also die Heizung in Wohnungen, Schulen und Büros. Und dazu gehören auch Städte wie Jena, Reutlingen, Augsburg und Kassel.
Und klimafreundlich sind die Wärmepumpen auch noch, weil wir wollen ja in Deutschland weg von Kohle, Öl und Gas.
Ganz genau. Die Füchse unter euch würden jetzt sagen, aber die Wärmepumpe, die braucht auch Strom für ihren Prozess. Mhm. Und der wird in Deutschland auch noch über Braunkohle erzeugt unter anderem. Ja, das stimmt grundsätzlich auch, aber die Flusswärmepumpe in Köln, die setzt hauptsächlich auf Strom aus Erneuerbaren. Und das erklärt Andreas Feicht, das ist der Chef von Rheinenergie.
Wir fahren die Wärmepumpe vor allem dann, wenn der Strompreis niedrig ist. Und das ist der Fall, wenn viel Sonne und viel Wind da ist. Auch im Winter ist vor allem viel Windenergie im System. Das heißt, unsere Wärmepumpe wird mit deutlich höherem Anteil an erneuerbaren Energien Wärme produzieren, wahrscheinlich 70-75%.
Also im Winter ist auch genug Strom aus erneuerbaren Energien da und dann brauchen wir ja auch die Wärme in unseren Wohnungen. Passt also und ist ein weiterer Schritt in Richtung Wärmewende in Deutschland.
Es fühlt sich an wie eine schwerste Depression. Also ich stelle alles in Frage. Ich bin traurig, ich bin niedergeschlagen, ich habe Ängste, ich habe Sorgen und bin so völlig losgelöst, emotional losgelöst von meinen Mitmenschen und dergleichen.
Das ist Katharina, sie lebt in Berlin und ihr geht's jeden Monat für ein paar Tage, so wie sie gerade beschrieben hat. Sie hat nämlich PMDS.
PMDS, das steht für prämenstruelle dysphorische Störung. Das kannte ich ehrlicherweise nicht.
Ich auch nicht.
Ich glaube, wesentlich bekannter ist PMS, also prämenstruelles Syndrom.
Ja, und das kennen vermutlich auch viele Frauen. Laut Schätzungen ist nämlich jede zweite davon betroffen. Zwischen dem Eisprung und der Periode gibt es dann so wunderschöne Sachen wie Unterleibsschmerzen, Krämpfe, Völlegefühl, manchmal auch ein bisschen Stimmungsschwankungen. Das hat einfach insgesamt was mit den Hormonschwankungen während des Zyklus zu tun. Aber PMDS, das ist wirklich noch eine Nummer krasser und vor allen Dingen noch eine große Nummer unbekannter. Also ich kannte das vorher auch nicht und ich habe ja einen Zyklus.
Ja, zum Glück kannst du ja fast sagen, dass du das nicht kanntest, weil die Symptome von PMDS, die sind wirklich nicht ohne. Wir haben es eben bei Katharina gehört, depressionsähnliche Gefühle, Selbstzweifel, Angstzustände, Wutausbrüche und manche Betroffene haben sogar Suizidgedanken.
Ich finde das D in PMDS, das steht ja für dysphorisch, das beschreibt das eigentlich ganz gut. Dysphorie ist nämlich das Gegenteil von Euphorie. Das könnt ihr euch vielleicht ganz gut merken dabei.
Dazu kommen übrigens auch noch körperliche Beschwerden. Also viele berichten auch von Muskel- und Gelenkschmerzen, als hätten sie so krass Sport gemacht, Appetitlosigkeit oder ja auch genau das Gegenteil, also Heißhunger und auch Schlafstörung.
Und das Problem ist eben häufig überhaupt zu erkennen, woran das liegt. Also viele bringen das gar nicht erst zusammen, den Zyklus und die Symptome. War bei Katharina auch so.
Ich habe das gar nicht erstmal im Rahmen des Zyklus gesehen, sondern ich habe immer gemerkt, irgendwie kommt da immer so ein Einbruch, bis ich dann wirklich mal da auch den Blick drauf hatte, dass das zyklusbedingt ist.
Ich habe auch von Frauen gehört, die fühlen sich dann wirklich wie so Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßig. Also so komplett anders von heute auf morgen. Und die fragen sich, wie kann das denn sein, dass ich mich jeden Monat wirklich wie ein Stück Dreck fühle für ein paar Tage und danach ist wirklich wieder alles tutti, bis sie das dann mal mit ihrer Zyklus-App abgleichen und merken, ja okay, das passiert immer kurz bevor ich meine Tage kriege. Ja gut, dann wird das wohl zusammenhängen.
Ja, muss man erstmal drauf kommen. Ne? Mhm. Wenn ihr sowas feststellt, sofort anfangen zu dokumentieren, ist ganz wichtig und dann ab zum Frauenarzt oder Ärztin und das einfach mal besprechen. Es gibt nämlich auch Dinge, die helfen können.
Ja, mit einer schnöden Wärmflasche ist es dann nämlich leider nicht getan, das könnt ihr euch wohl denken. Aber es gibt drei Dinge, die helfen können. Erstens psychotherapeutische Unterstützung, weil diese Stimmungsschwankungen, die muss man natürlich ernst nehmen.
Ja, dann noch die Ernährung, weil es eben auch bestimmte Nährstoffe gibt, die PMDS abschwächen und dem Körper helfen können.
Und drittens Medikamente. Katharina aus Berlin, die nimmt zum Beispiel jetzt in Absprache mit ihrer Frauenärztin ein niedrig dosiertes Antidepressivum in dieser Zyklusphase.
Es gibt keine Stimmungsschwankungen mehr. Ich bin leistungsfähig tatsächlich, auch im Beruf, wo ich ja dann auch eingeschränkt wäre. Ich kann klar denken, ich kann meine Beziehung führen in der Partnerschaft. Es ist viel entspannter. Also es ist ein Rückgewinn der Lebensqualität.
Ja, es ist echt verrückt, ne? Also, dass sie sich so darüber freut, weil das ja einfach zeigt, dass sie das, was wir alle als normal empfinden, das erlebt sie ja erst, wenn sie wirklich Antidepressiva nimmt.
Ja.
Einfach, weil sie so sehr von PMDS betroffen ist.
Voll. Und da hilft es ihr und anderen Betroffenen natürlich auch, wenn das gesellschaftlich ein bisschen bekannter ist und es auch mehr Verständnis dafür gibt. Also eben nicht nur dieses, ach, die ist schlecht drauf, die kriegt bestimmt ihre Tage.
Das ist ja sowieso maximal sexistisch, ne? Also diesen Spruch, den kennen wir ja alle leider. Es gibt mittlerweile auch mehrere kostenlose Apps mit Tipps und Ratschlägen für Frauen und für Männer übrigens auch.
Unsere Kurznachrichten.
Es wird wohl einen Kabinettsumbau in der Bundesregierung geben, nachdem Unionsfraktionschef Spahn zurückgetreten ist. Das berichten mehrere Medien. Gesundheitsministerin Nina Wagen soll neue Kanzleramtschefin werden. Sie folgt damit auf Thorsten Frey, der als neuer Fraktionschef der Union nominiert wurde. Den Job im Gesundheitsressort soll Carsten Linnemann übernehmen.
In Südeuropa verursachen mehrere Feuer große Probleme. Am heftigsten betroffen ist die französische Atlantikküste bei Bordeaux. Die Behörden haben knapp 30.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Heute Nacht hat Spanien in zwei Regionen einen Notstand nationaler Tragweite ausgerufen. In der Hauptstadt Madrid und in der Region Avila kämpft die Feuerwehr wegen eines Großbrands, der seit einer Woche lodert.
Wir können entscheiden, wie künftig unser Geld aussehen soll, also die Euro-Banknoten der Zukunft. Online kann zwischen verschiedenen Themen wie Flüsse und Vögel oder europäische Kultur abgestimmt werden. Auf der Website der Europäischen Zentralbank EZB sind die Entwürfe zu sehen und man kann sie mithilfe eines Smiley-Systems bewerten, wie gut einem das jeweilige Motiv gefällt.
Ich würde ja die Flusswärmepumpe in Köln wählen als neues Motiv auf der Banknote.
Das wäre schön. Ich würde vielleicht den nehmen, über den wir jetzt reden.
Ah, ja, auch nicht schlecht. Mhm. Ja, pass auf. Also heute, also Freitagvormittag, da steht ein Pressetermin im Kalender, der uns wohl einen neuen Fußball-Bundestrainer der Männer bescheren wird. Ta-ta-ta, der Deutsche Fußballbund hat eingeladen.
Offiziell steht das jetzt nirgends, aber es rechnen alle in der Fußballwelt damit, dass der Termin heute dazu da ist, um Jürgen Klopp als neuen Fußball-Bundestrainer der Männer zu präsentieren. Mittlerweile ist es ziemlich genau 3 Wochen her, seitdem Julian Nagelsmann zurückgetreten ist und seitdem, ja, wurde Kloppo jetzt nicht unbedingt müde bei Magenta TV, immer wieder zu betonen, dass er und der DFB Gespräche führen.
Vor 2 Jahren ungefähr habe ich in Liverpool aufgehört und habe gesagt, dass mir die Energie fehlt. Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit.
Mehr als ja, aufgetankt ist er. Mehr als aufgetankt,
genau. Es passt also schon mal. Und der DFB, der hat auch öffentlich gesagt, dass sie Klopp als Nachfolger wollen. Und sein jetziger Arbeitgeber Red Bull hat auch signalisiert, dass sie offen sind, Klopp für diesen Job freizugeben. Ja, und seitdem geht es gefühlt eigentlich nur noch darum, was sie genau in seinen Vertrag schreiben.
Eine Sache stand da nämlich immer im Raum. Klopp will nicht nur Bundestrainer werden, er würde auch gern das Werbegesicht für Red Bull bleiben. Das finden aber längst nicht alle Fans so toll.
Ja, und ich war und ich bin auch immer noch großer Klopp-Fan, aber ich finde, dass er ein bisschen viel Werbung macht.
Meinst du?
Ja, so ganz spontan fallen mir ein Vermögensberatung, Reiseportal, Autohersteller, Bier, Gesichtscreme, Bank, Schokoriegel.
Ja, da hast du bestimmt noch welche vergessen.
Ja, ja, also das ist ja sein gutes Recht, ne? Aber aus Fansicht, finde ich, könnte er sich jetzt auch mal ausschließlich auf den Job als Bundestrainer konzentrieren.
Ja, also da hätte er sowieso genug mit zu tun. Klopp hat öffentlich mehrfach gesagt, dass er den gesamten deutschen Fußball für verbesserungswürdig hält. Er will vor allem auch strukturelle Änderungen einführen im Nachwuchsbereich. Da ist sein Motto: Kicken, kicken, kicken. Wir müssen die Kinder zum Fußball bringen.
Ja, Kloppo, der gilt ja als Strahlemann, als authentisch, witzig, nahbar und der ist bei Fußballfans einfach ziemlich beliebt. Spätestens zumindest, als er sich damals bei Liverpool als The Normal One vorgestellt hat. Da hatte er international auf jeden Fall tausende Fans auf seiner Seite.
Und ehemalige Spieler, die sagen auch über ihn, er sei Menschenfänger, er sei guter Kommunikator. Also irgendwie so totaler Gegensatz zum oft ja doch ein bisschen beleidigt und zickig wirkenden Julian Nagelsmann. Und der sportliche Erfolg, der gibt Kloppo auch recht. Er ist mit Mainz aufgestiegen, mit Dortmund Meister und Pokalsieger geworden und mit Liverpool hat er unter anderem die Champions League gewonnen.
Ja, und dafür wollten ihm die Liverpooler eigentlich sogar eine Statue bauen. Aber das hat Klopp, so bodenständig wie er ist, immer wieder abgelehnt. Das wirkt ja auch irgendwie uneitel. Und oberflächliche Kritik zu seinen transplantierten Haaren oder seinen gemachten strahlenweißen Zähnen, das hat ihn nie gejuckt.
Seine offene Art, die kommt bei vielen Fans auf jeden Fall an, so wie bei diesen hier aus Dortmund.
Wir mögen ihn alle, wir lieben ihn noch von damals. Also ich finde das auf jeden Fall eine gute Entscheidung von ihm gewesen, jetzt die Nationalmannschaft zu übernehmen.
Ich finde es toll. Ich finde es super, dass er es macht und ich finde ihn auch richtig gut.
Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, dass er eben halt, ja, sagen wir, sehr hohe Summen im Raum stehen. Und ich finde, Fußball soll immer noch Fußball bleiben.
Es gibt aber auch Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, Klopps Beliebtheit, die kann ganz, ganz schnell kippen, wenn die ersten Spiele der Nationalmannschaft unter seiner Regie dann nicht so gut laufen. Außerdem gibt es die Kritik, dass sich der DFB von Klopps Ich-AG vor den Karren hat spannen lassen, weil er sich selbst eben so oft ins Spiel gebracht hat selber und jetzt die vermeintlich leichteste Bundestrainerlösung war.
Ja, und letzter Punkt zu diesem Thema. Auch von der Fußballbasis gibt's Kritik. Die Amateurvertretung Hartplatzhelden, die hat daran erinnert, dass es bei der ganzen Klopp als Bundestrainer und Nebenjob als Werbegesicht-Diskussion vielleicht auch mal um die mehr als 24.000 Amateurvereine gehen sollte. Und nicht nur darum, wie viele Millionen der DFB seinem neuen Bundestrainer zahlen will. Denn, das sagen die Hartplatzhelden, die fortschreitende Kommerzialisierung gefährdet den Fußball als Ganzes. So, dann haben wir noch das hier. Manchmal gibt es ja so Begegnungen im Leben, die können alles verändern. Bei Steffi war das zum Beispiel so. Sie hatte zu Hause eine total gestörte Familiensituation, das sagt sie selbst. Und dann hat sie auf einmal einen Mann getroffen, bei dem hat sie gedacht, boah, genau diesen Menschen brauche ich jetzt.
Es war eine unglaubliche Liebe, die von diesem Mann ausgegangen ist. Und wir hatten das Gefühl, wir sind eingepackt so rundrum, einfach in eine unglaubliche Liebesdimension.
Bei diesem Mann handelte es sich allerdings um einen Zen-Meister. Er schart als sogenannter Wohnzimmerguru viele Menschen um sich, nicht nur Steffi. Und diese Menschen erhoffen sich von ihm Liebe und Schutz. Aber den Preis, den seine Schülerinnen und Schüler zahlen müssen, der ist hoch Und da geht es nicht nur um Geld.
Ja, klingt direkt wie ein Krimi. Mhm. Der ist allerdings wirklich passiert. Das haben unsere Kolleginnen vom Bayerischen Rundfunk recherchiert und dabei immer wieder fassungslos den Kopf geschüttelt.
Die ganze Geschichte über den hessischen Zen-Meister und seine Anhänger könnt ihr hören im Podcast Seelenfänger in der aktuellen Staffel Meister und Mausi. Alle 4 Folgen findet ihr jetzt in ARD Sounds.
Da auf jeden Fall viel Spaß beim Hören. Vielleicht habt ihr jetzt ja am Wochenende etwas Zeit dafür. Und montags sind dann Julia und ich am Start.
Ich komme aber auch nächste Woche nochmal wieder. Bis dahin macht's gut. Habt ein schönes Wochenende, egal was ihr vorhabt. Tschüssi.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.